ARD Sounds.
Alles Geschichte. Der History Podcast.
My Lords and Gentlemen, so verwegen und rücksichtslos ist der Geist jener Anführer, deren Ziel stets Herrschaft und Macht war, dass sie nun offen jede Treue zur Krone und jede politische Verbindung zu diesem Land aufgekündigt haben.
So eröffnet der britische König George III. Am 31. Oktober 1776 das Parlament. Seit einem Jahr kämpft er gegen die Rebellion in seinen amerikanischen Kolonien.
Sie haben die Friedensangebote, die Ihnen unterbreitet wurden, auf würdelose und beleidigende Weise zurückgewiesen.
Es sind seine ersten öffentlichen Worte zur Unabhängigkeitserklärung der 13 Kolonien in Amerika. Diese werfen dem König vor, dass er die Besiedelung behindere, die Justiz untergrabe und grausam gegen seine Untertanen vorgehe. Unerhört in den Augen des Königs. Das Urteil der Gründerväter um George Washington, John Adams und Thomas Jefferson über George III.:
A Prince, ein Herrscher, dessen Charakter durch all jene Taten geprägt ist, die einen Tyrannen kennzeichnen, ist nicht würdig, ein freies Volk zu regieren.
Es ist der Höhepunkt eines jahrelang schwelenden Konflikts und die Eskalation des Krieges zwischen den rebellierenden Kolonien und dem britischen Weltreich. Am Ende wird König George III. Nicht nur den Krieg gegen die Kolonien verlieren. Er verliert auch seinen Verstand und die Macht über sein eigenes Andenken. Denn für die Nachwelt bleibt das Bild seiner politischen Gegner: der Tyrann, der Amerika verlor. Doch wer war George III. Wirklich? Als der spätere George III. 1738 geboren wird, wählt sein Vater Frederick, damals Kronprinz, einen Namen, der Großes verspricht: George. So wie der damalige König von Großbritannien und Irland, George II., und dessen Vater, George I. Beide wurden als Georg in Deutschland geboren, herrschen auch über das Kurfürstentum Hannover und sind stolz auf ihre deutsche Herkunft.
Georg III. Ist dann der erste Hannoveraner, der in Großbritannien geboren wurde.
Und tatsächlich bis zu seinem Lebensende niemals nach Hannover reisen wird, sagt der Historiker Thorsten Riotte.
Aber es ist immer noch eine Dynastie, die nicht unumstritten ist, die auch damit zu kämpfen hat, dass sie in vielen Dingen unpopulär ist. Und gleichzeitig wird Georg III. Halt in eine Welt im Umbruch dann hineingeboren.
Was er damit meint? Im Laufe seiner fast 60 Jahre dauernden Herrschaft wird der spätere George III. Erleben, wie sich die Welt neu ordnet. Königreiche dehnen sich zu Imperien aus, absolute Herrscher stürzen und die ersten Nationalstaaten entstehen. Die Stimmung im Hause Hannover ist notorisch schlecht. Eifersucht und politische Rivalität prägen seit Generationen das Verhältnis zwischen König und erstgeborenem Sohn. Der 67-jährige König George II. Verabscheut den Kronprinzen Frederick. So sehr, dass er sich regelrecht freut, als dieser mit nur 44 Jahren vor ihm stirbt. Sein Enkel George ist da gerade 12 Jahre alt. Ihm bleiben nur die Briefe seines Vaters Frederick, liebevoll unterzeichnet mit »Dein bester Freund und Vater«. Darunter auch ein kleines Büchlein, gebunden mit roter Schnur.
To my son George. An meinen Sohn George, es ist zu deinem Wohl, zu dem meiner Familie und des guten Volkes, das du regieren wirst, dass ich dir dies hinterlasse.
Es ist eine Anleitung für einen guten König. Frederick rät seinem Sohn, sparsam zu leben, die Staatsschulden zu tilgen, Kriege zu vermeiden. Und?
Überzeuge diese Nation, dass du nicht nur ein Engländer bist, geboren und aufgewachsen in diesem Land, sondern dass du dies auch aus innerer Überzeugung bist. Und so wie du deine jüngeren Kinder nach dem Erstgeborenen lieben wirst, so sollst du auch alle deine anderen Länder lieben. aber England stets an erster Stelle.
Der junge George nimmt sich die Worte zu Herzen. Aber die Aussicht, schon bald die Krone und damit die Verantwortung für ein Königreich zu tragen, bedrückt ihn. George blüht erst auf, als seine Mutter einen engen Vertrauten zu seinem Mentor ernennt, Lord Bute. Unter seiner Anleitung studiert der neue Kronprinz Naturwissenschaften und schreibt Essays zu zentralen Schriften der Aufklärung, übt technisches Zeichnen und Musizieren. Kein britischer König vor ihm war je so umfassend gebildet. Lord Bute wird in diesen frühen Jahren zu einem Vaterersatz. George schreibt ihm hunderte Briefe, in denen der jugendliche Kronprinz auch Selbstzweifel und Gefühlsausbrüche schildert. So wie Ende Oktober 1760. Er hatte sich gerade zu Pferd aufgemacht, von Kew nach London.
Soeben ist mir etwas höchst Außergewöhnliches widerfahren. Als ich noch auf der anderen Seite der Brücke war, brachte einer der Pagen des Königs mir eine Nachricht.
Auf dem groben braunen Zettel liest er den Namen Schröder. George versteht das Codewort sofort. Sein Großvater, König George II., ist tot. Er galoppiert zurück nach Hause und schreibt Bute:
Ich werde warten, bis ich von euch erfahre, was als nächstes zu tun ist.
Nach britischem Verfassungsrecht geht nach dem Tod des Königs die Krone automatisch auf den Thronfolger über. Plötzlich ist George König. Und er bemüht sich, dem Anspruch seines Vaters Frederick gerecht zu werden. Schon bei der Antrittsrede vor dem Parlament, wenige Tage später, betont er, was ihn von seinen Vorgängern unterscheidet. So wie ihm sein Vater geraten hatte.
In diesem Land geboren und erzogen, preise ich mich glücklich, ein Brite zu sein.
Mit 22 Jahren, in einem Alter, in dem sein Vater Frederick sich mit Frauen und Glücksspiel vergnügte und gegen den eigenen Vater und König rebellierte, ist George nun selbst König. Auch George verliebt sich heftig. Er kann kaum schlafen, schreibt er in einem Brief an Lord Bute. Aber
das Wohl meines Landes wird stets mein erstes Anliegen sein. Meine eigenen Neigungen werden sich ihm stets unterordnen. Ich bin zum Glück oder Unglück einer großen Nation geboren und muss daher oft gegen meine Leidenschaften handeln.
Um seine Stellung als Kurfürst in Hannover zu sichern, wählt er statt seiner Schwärmerei die deutsche Prinzessin Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz zur Frau. Es muss schnell gehen. Sie begegnen sich zum ersten Mal, als sie in England ankommt, und heiraten noch am selben Tag. Zwei Wochen später werden sie bei der offiziellen Zeremonie zu König und Königin gekrönt. Es ist eine glückliche Verbindung. Charlotte und George III. Verstehen sich die nächsten 25 Jahre hervorragend. Sie musizieren zusammen, teilen ein Schlafgemach und mit jedem Jahr wächst die Familie weiter. Privat, aber auch politisch setzt er auf Loyalität und Vertrauen und bringt schon mit seiner ersten politischen Entscheidung das Parlament und die Öffentlichkeit gegen sich auf. Denn er ernennt keinen bewährten Politiker zum Premierminister, sondern seinen Mentor, Freund und Erzieher, Lord Bute.
Und das geht furchtbar schief, ja, weil die Parteien Bute extrem attackieren mit allem, was man damals zur Verfügung hat.
1763, nicht mal ein Jahr später, tritt Bute wieder zurück. In den folgenden Jahren ernennt George III. Vier weitere Premierminister, die jedoch alle keine Mehrheit im Parlament hinter sich versammeln können. Sein Plan als patriotischer König, jenseits von parteiischen Interessen zugunsten der ganzen Nation zu regieren, geht nicht auf. Er ist unbeliebt im Volk und im Parlament.
Er möchte sozusagen über den Parteien stehen und damit macht er sich im Parlament natürlich ungeheuer viel Feinde.
Noch dazu ist das Land nach dem Ende des Siebenjährigen Kriegs in den 1760er Jahren hoch verschuldet. Dazu kommen hohe Kosten für den militärischen Schutz der amerikanischen Kolonien, nicht nur vor Angriffen der Franzosen. Die Siedler drängen immer tiefer in indigenes Gebiet vor und lösen damit Konflikte aus, die britische Truppen binden. London will die Kolonien an diesen Kosten beteiligen. Abgaben auf Zucker und eine Stempelsteuer werden erlassen. Es folgen Zölle auf britische Waren. Aber nach großem Protest der amerikanischen Siedler werden bis auf den Teezoll alle Abgaben wieder zurückgenommen.
In der Politik gegenüber den Kolonien ist Georg III. Schon ein Hardliner, würde ich sagen. Also für ihn ist das natürlich ein riesiges Territorium, das er nicht hergeben möchte und Konzessionen in vielerlei Hinsicht schwerfallen.
Die Siedler weigern sich, Steuern und Zölle zu zahlen. Schließlich hätten sie im britischen Parlament auch keine eigenen Vertreter und aus ihrer Sicht auch kein Mitspracherecht. Keine Besteuerung ohne Repräsentation. Sie erwarten, dass ihr König als fairer Landesvater die schützende Hand über sie hält. Aber das tut George III. Nicht. Im Gegenteil. Er besteht auf dem Prinzip und stützt die Souveränität des Parlaments.
Also diese Vorstellung, dass sagen London das Zentrum der Welt ist, ja, dass London, das britische Parlament hier über Weltangelegenheiten entscheidet, ist nicht nur beim König, sondern unter den Abgeordneten völlig selbstverständlich.
Am Zoll auf Tee, den das Parlament bewusst beibehalten hatte, entzündet sich 1773 mit der Boston Tea Party der Konflikt. Kolonisten, verkleidet als Mohawks, entern drei britische Handelsschiffe im Hafen von Boston und werfen hunderte Kisten Tee ins Meer. Das Londoner Parlament lässt daraufhin wenige Monate später den Hafen von Boston schließen und schränkt die Selbstverwaltung der Kolonie ein. George III. Ist fest entschlossen, die Ordnung wiederherzustellen.
Die Kolonien müssen sich entweder unterwerfen oder siegen. Ich möchte keine härteren Maßnahmen ergreifen, aber wir dürfen nicht zurückweichen.
Zwei Jahre später, im April 1775, fallen bei Lexington und Concord die ersten Schüsse. Aus dem Steuerstreit wird Krieg. Die rebellierenden Kolonien erklären ihre Unabhängigkeit und ziehen Frankreich wie Spanien auf ihre Seite. Großbritannien kämpft plötzlich nicht mehr gegen Rebellen, sondern gegen ein Bündnis europäischer Mächte, die die britische Weltmacht schwächen wollen. Der Krieg dauert an, trotz vieler Niederlagen der Krone und wachsender Kritik an George III. Die letzten Kriegsjahre verlangen dem britischen König politisch viel ab. Und dann sterben auch noch seine beiden jüngsten Kinder an den Folgen einer Pockenimpfung. In dieser Zeit denkt George III. Immer wieder daran, aufzugeben und sich nach Hannover zurückzuziehen. Hat er als Landesvater versagt? Er schreibt eine Abdankungsrede.
Ich habe mich daher entschlossen, meine Krone und alle ihr zugehörigen Herrschaftsgebiete an den Prinzen von Wales, meinen ältesten Sohn und rechtmäßigen Nachfolger, abzutreten und mich in mein Kurfürstentum zurückzuziehen. Das Erbe meiner Vorfahren.
Aber er wird diese Rede nie halten.
Eigentlich geht man davon aus, dass er es nicht wirklich ernst gemeint hat und dass das aber Ausdruck seiner Enttäuschung war aus dem Verlust der Kolonien und aus dieser schwierigen Konstellation heraus.
1783 endet nach 8 langen Jahren der amerikanische Unabhängigkeitskrieg. Der Verlust der 13 Kolonien ist bis zur Unabhängigkeit Indiens 1947 die größte territoriale Niederlage des britischen Imperiums.
Es kommt dann zu so einer Umorientierung.
George III. Verliert die Kolonien in Amerika. Aber dafür stabilisiert sich in den folgenden Jahren endlich die politische Situation in Großbritannien. Ausgerechnet jetzt ist der König beliebter als je zuvor und herrscht tatsächlich über Parteigrenzen hinweg. Und George III. Beweist auch gegenüber den Amerikanern Größe. John Adams, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, trifft ihn als erster amerikanischer Botschafter am Hof von London. Der König zeigt sich emotional, aber gut informiert und schlagfertig, berichtet John Adams später. Nach dem Tod seiner jungen Söhne fordert seine Familie zunehmend die Aufmerksamkeit des Königs. Zu seinen 15 Kindern hat er eine ungewöhnlich fürsorgliche und liebevolle Beziehung, solange sie klein und gehorsam sind. Er spielt auf dem Teppich mit ihnen, schreibt herzliche Briefe und sucht sie als erste und letzte Amtshandlung des Tages in ihren Gemächern auf. Doch sein hoher moralischer Anspruch, seine strengen Regeln und demonstrative Sparsamkeit werden besonders für die erwachsenen Söhne mehr und mehr zum Problem. Der Konflikt zwischen König und Thronfolger, der schon die Generationen vor ihm wie ein Fluch heimsuchte, trifft nun auch George III. Mit voller Wucht. Der Kronprinz, natürlich auch ein George, hat leidenschaftliche Affären, wird erpresst und verschuldet sich hoffnungslos. In Geldnot und genervt von seinem tugendhaften Vater lässt er sich von den politischen Gegnern des Königs instrumentalisieren. George III., bedacht auf die öffentliche Wirkung der königlichen Familie, schreibt dem jungen George entrüstet:
Deine Liebe zur Ausschweifung wird seit einigen Monaten mit genug Bösartigkeit in der Presse herausposaunt. Und es gibt jene, die mich an der empfindlichsten Stelle treffen wollen, indem sie jeden Fehler ausgraben, den sie an dir finden können.
Ganz wie im Umgang mit den rebellierenden Kolonien beharrt König George III. Auch gegenüber seinem Sohn auf seinen Prinzipien. Er versucht den jungen Kronprinzen nicht mit Verständnis, sondern mit starrer Disziplin und patriarchaler Härte zu erziehen. Und wie im Kampf um die Selbstbestimmung der amerikanischen Kolonien, verliert der König so auch das Vertrauen seines Sohnes. Doch gerade der Kontrast zu dessen ausschweifendem Lebensstil macht König George III. Nun zum Vorbild für die ganze Nation. Er zeigt sich als Mann des Volkes, als bescheidenes, urbritisches Gegenbild zu den machthungrigen Aristokraten im eigenen Land und den Exzessen des kontinentaleuropäischen Adels, die in wenigen Jahren zur Französischen Revolution führen werden. König George III. Pflegt freundschaftliche Beziehungen zu den Bauern in seiner Umgebung und studiert die Anbaumethoden anderer Höfe. Er interessiert sich für Nutztiere und führt die ersten Merino-Schafe nach England ein. Die Wende kommt im Sommer 1788. George III. Erkrankt an mysteriösen Symptomen. Er ist erratisch, schläft wenig, spricht ununterbrochen. Wenige Wochen später verschlechtert sich sein Zustand weiter. Die Hofdame und Autorin Fanny Burney notiert in ihrem Tagebuch:
Der König ist beim Abendessen in offenen Wahnsinn ausgebrochen, was sich seit langem bei allen ankündigte, die ihm am nächsten stehen.
Der König wird isoliert. 9 Ärzte versuchen, ihn wieder zu Sinnen zu bringen. Doch Abführ- und Brechmittel, weißer Aderlass bzw. Kantaridenpflaster, Knebel und Fessel zeigen keinen Effekt. Die gewaltsamen Ausbrüche des Königs, seine Psychosen und bösartigen Worte beeinflussen die ganze Familie.
Die Königin war davon so überwältigt, dass sie in heftige Weinkrämpfe verfiel. Alle Prinzessinnen waren zutiefst verstört und der Prinz von Wales brach in Tränen aus. Niemand wusste, was folgen würde. Niemand konnte etwas ahnen.
Weihnachten verbringt der König laut Arztbericht allein und eingeschlossen in einer Zwangsjacke.
In der Zwangsjacke von 11 bis 1. Um 9:30 zu Bett gegangen. Wunden verbunden, blutig vom Reiben. In der Zwangsjacke.
Seine Ärzte sind ratlos. Ihre Erklärungen reichen von Stress und zu großer Anstrengung über Schlafmangel zu schlechter Ernährung. Später vermuten Ärzte, dass er die Stoffwechselkrankheit Porphyrie hatte, aber dieser Verdacht wurde inzwischen von der Forschung widerlegt. Möglicherweise litt George III. Unter einer spät einsetzenden bipolaren Störung mit manischen Episoden. In dieser sensiblen Situation übernimmt der Kronprinz, der spätere George IV., die Führung im königlichen Haushalt und ergreift nach der Krone.
1788 ist man wirklich kurz davor, diese Regentschaft einzuführen. Und diese Regentschaft hätte politisch einen kompletten Umbau der Regierung bedeutet mit ganz neuen Kräften.
Bevor es soweit kommt, erholt sich George III. Nach einigen Monaten im Frühjahr 1789. Im selben Jahr, in dem die Französische Revolution die Monarchie blutig abschafft, feiern die Briten die Genesung ihres Königs frenetisch. Auch in Kurhannover gibt es einen Festtag zu seinen Ehren. George III. Zieht sich dennoch immer mehr aus dem politischen Tagesgeschäft zurück. Er greift jetzt nur noch in Grundsatzfragen ein.
Und er wird dann zunehmend eine Art patriotische Identifikationsfigur in den napoleonischen Kriegen.
Ab 1801 verschlechtert sich sein gesundheitlicher Zustand immer weiter. Er erblindet, kann seine Korrespondenz bald nicht mehr selbst erledigen, wird von Rheuma geplagt. 10 Jahre später, 1811, übernimmt schließlich Kronprinz George die Regentschaft. Doch davon bekommt George III., 73 Jahre alt, nicht mehr viel mit. Der König lebt in seiner eigenen Welt, wird oft mit einer Zwangsjacke ruhig gestellt und ist meist nicht mehr ansprechbar. Am Ende seiner Zeit ist er faktisch ein reiner Repräsentant der Nation, kein souveräner Herrscher mehr. Die Rolle der Krone hat sich unter George III. Gewandelt und so die Weichen gestellt für seine Enkelin Victoria, der letzten Königin aus dem Hause Hannover. Sie wird, wie ihr Großvater, zum moralischen Vorbild und Symbol der Nation, aber sich nicht mehr in die Regierung einmischen.
Es ist schon noch ein Prozess, aber diese Strukturen sind eben schon zu erkennen. Ja, diese Konflikte, die dann im Grunde darauf hinauslaufen, dass die Dynastie Mitte des 19. Jahrhunderts keine vergleichbare Rolle mehr hat.
George III. Stirbt 1820 mit 81 Jahren an einer Lungenentzündung in Schloss Windsor. 30.000 Menschen begleiten den Trauerzug durch London.
Ich mag am liebsten die Vorstellung, dass er sozusagen der König sowohl als auch ist.
Also sowohl der verrückte König, der Mad King, als auch der König, der Amerika verlor. Der prinzipientreue Despot in seiner Familie und in der Unabhängigkeitserklärung, der Farmer George und das Opfer seiner Zeit und Umstände. In seiner außergewöhnlich langen Regierungszeit, kein Mann regierte länger über Großbritannien, zeigte sich George III. Von vielen Seiten. Thorsten Riotte.
Und je nachdem, welchen Bereich man scharf stellt, erhält man eine Biografie, die wirklich sozusagen an Umbrüchen, an Twists and Turns eigentlich sozusagen alles bereithält.
Und deren Bedeutung für sein Land und die britische Krone viel weitreichender war als der Verlust von etwas Land und Verstand.
Das war Alles Geschichte, der History-Podcast aus der Staffel 250 Jahre USA. Diesmal mit der Folge Der König, der Amerika verlor von Vanessa Schneider. Gesprochen haben Rahel Comtesse, Stefan Merki und Sissy Forster. Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Yvonne Schneider. Und hier noch ein Hörtipp. Was passiert hinter den Kulissen? Wer zieht an welchen Strippen? Wenn euch das interessiert, empfehlen wir euch Ruhm und Risse, Gloria von Turn und Taxis. In diesem dreiteiligen Podcast geht's um die Punk-Prinzessin der 80er, die sich inzwischen zur rechten Netzwerkerin entwickelt hat, mit einflussreichen Kontakten. Wen kennt sie? Welche Verbindungen gibt es in den Vatikan oder das Weiße Haus? Und welche Rolle spielt Gloria zum Beispiel bei einer der jüngsten Krisen der Bundesregierung? Die Antworten gibt's in Ruhm und Risse, Gloria von Turn und Taxis, ab sofort in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes.